Guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Seit Anfang dieses Jahres stoßen wir auf das Leben an. Vielleicht haben alle entdeckt, dieses schöne angedeutete Sektglas, das hier unten liegt. Wir stoßen an auf das Leben und wir wurden aufgefordert, jeweils einen Tauschhandel einzugehen. Das waren ja schon einige Themen. Und es ging unter anderem darum, Sorgen in Gelassenheit einzutauschen. Getrieben sein in Entspannung einzutauschen. Ängste gegen Mut einzutauschen. Und heute geht es darum, Minderwertigkeitsgefühle gegen Identität auszutauschen. Wobei es geht gar nicht nur um einen Austausch, sondern es geht darum, von einer Ebene auf eine andere zu gehen. Weil ihr seid alle mitten im Leben und habt alles schon gemerkt, wenn wir nur auf einer Ebene der Probleme kämpfen, dann schaffen wir das manchmal nicht. Häufig nicht, sondern oft braucht es einen Ebenenwechsel. Und manches, was wir auf einer neuen Ebene erleben, löst sich dann von dem anderen. Also heute Minderwertigkeit und Identität, und es geht darum, Leben noch mehr zu entdecken. Leben mehr zu entdecken, wie es gedacht ist, wie es gut ist für dich, für mich. Und die Minderwertigkeit, die kann uns da ganz schön plagen, und der arme Mann, der ist ganz besonders geplagt, weil er hat noch sogar das schlechteste Minderwertigkeitskomplex, den es überhaupt gibt. Und wir wollen da einfach so ein klein bisschen einsteigen. Das kann schon sehr früh in der Kindheit anfangen mit dem Minderwertigkeitskomplex. Das sehen wir gleich. Erstmal sehen wir, dass die Sache sehr komplex ist. Aber dann kann das schon sehr früh seinen Ursprung haben. Und die Strategien, wie wir dann unsere Jugenderlebnisse und Erfahrungen und die Komplexe da verarbeiten, die sind auch manchmal sehr kreativ. Der Hauptschüler überholt hier den Abiturienten. Ich habe mir sagen lassen, selbst das erfolgreiche Überraschungsei hat Minderwertigkeitskomplexe und muss zum Psychiater. Und auch ganze Länder können einen Minderwertigkeitskomplex haben. Die Schweiz natürlich nicht, das nur mal so als Beispiel. Aber ein kleines Land ist kein kleines Land, sondern das Herz von Europa, die Schweiz. Es gibt Gegenstrategien. Alfred Adler, ein bekannter Psychologe, hat dieses ganze Thema erstmal so richtig erforscht. Den Begriff gab es schon, Minderwertigkeitskomplex, aber er hat das mal so systematisch mal erfasst und hat ein Buch drüber geschrieben, da sind viele andere Bücher drüber gefolgt, danach gefolgt, Konzepte, wie kann ich den Selbstwert stärken und so weiter. Manchmal ganz einfaches Slogan, glaub nicht alles, was du denkst und fühlst. Ob das mit dem Update der eigenen Persönlichkeit so mit Knopfdruck so gut klappt, das ist eine große Frage. Und der Altmeister der Psychoanalyse, Sigmund Freud, hat uns einen markanten Satz mitgegeben: Bevor du dir selbst Depression oder Minderwertigkeitskomplexe diagnostizierst, stelle sicher, dass du nicht von den falschen Menschen umgeben bist. Könnte sein, dass du einfach von den falschen Menschen umgeben bist. Der Herr Adler, der Alfred, der hat unterschieden zwischen Minderwertigkeitsgefühlen, wo er sagt, die hat jeder, hat er einfach mal behauptet. Hat jeder, dass in bestimmten Situationen er sich ja einfach niedriger sieht, schlechter fühlt, wo er denkt, die anderen können alles besser. Und er sagt, das ist völlig normal, völlig normal. Und dann unterscheidet er dazu den Minderwertigkeitskomplex, den er als krankhaft bezeichnet, wenn es einfach so dominant ist in meinem Leben, wenn das mein Leben bestimmt. Und das ist auch die Frage an uns, behindern meine Minderwertigkeitsgefühle wirklich meinen Alltag? Dominieren sie das? Dass ich immer denke, die anderen sind besser und ich bin nicht so gut, oder da fehlt's und da müsste ich noch ein bisschen und so weiter und so fort. Oder kann ich das immer wieder in die Balance hineinbringen und bin da einfach auf einem Niveau, was jeder irgendwo kennt. Stefan Wiesler ist ein Coach mit Spezialgebiet Selbstvertrauen. Selbstvertrauen aufbauen. Und er nennt so ein paar Symptome und Auswirkungen von Minderwertigkeitsgefühlen, die sein können. Nicht alle gleichzeitig, die passen auch nicht alle so zusammen. Aber er hat die mal so zusammengestellt. Wir schauen mal kurz rein. Es kann sein, dass man sich selbst in so eine Opferrolle hineinbringt. Dass man sich selbst schlecht macht, sehr schlecht redet. Dass man Aggressivität nach innen und nach außen entwickelt. Es könnte sein, dass wir ständig die Fehler und das Versagen im Fokus haben. Bei mir selbst natürlich. Oder dass wir ständig auf uns aufmerksam machen wollen. Ha, guckt mal, wie toll bin ich. Oder auch negativ auf uns aufmerksam machen. Dass wir in Beziehungsarmut und Liebesunfähigkeit hineinrutschen. Oder dass wir in dem Perfektionismus gefangen sind und die ständige Angst haben, Fehler zu machen. Statussymbole kann, muss nicht ein Ausdruck von Minderwertigkeitskomplexen haben. Nicht jeder, der ein tolles Auto fährt, aber es kann nicht schlecht kommen, mal so einen superschönen Mercedes oder BMW zu fahren oder eine tolle Rolex-Uhr. Und Arroganz, sagt er, kann ein Ausdruck davon sein, dass ich überspielen will, dass im Grunde genommen da drin es nicht so in Ordnung ist und ich überspiele das nach außen mit falscher Stärke. Dr. Rolf Merkel sagt im Lexikon der Psychologie, wir fühlen uns minderwertig, wenn wir denken, dass wir als Person und als Mensch minderwertig und unzulänglich sind. Wenn wir das denken und wenn wir das lang genug denken, dann fühlen wir das auch. Und er sagt weiter, die Minderwertigkeit existiert aber nur in unserem Kopf und vielleicht in unseren Gefühlen. Unser Selbstwert ändert sich nicht durch das, was wir denken oder fühlen. Gleichgültig, was andere sagen oder wir selbst sagen. Unser Selbstwert ändert sich nicht. Ist die Frage, lässt du selbst Entwertung zu bei dir? Sprichst oder denkst du negativ minderwertig über dich? Wie sind deine Erfahrungen? Was kommt da jetzt so in dir so auf? Bei mir ist einiges aufgekommen. Ich bin in Spießheim aufgewachsen. Mein Schwiegeropa sagt zu meiner Frau, aus dem Buckel ich Spießen willst du einen heiraten. In der Schule schrieb ich immer schön brav auf meine Hefte, Gerhard Jung, Spießheim. Einer meiner eigentlich sehr netten Klassenkameraden schrieb eines Tages drunter, also Spießheim steht schon, Höhle 7, Gang 3. Ich konnte es da sportlich nehmen und schrieb drunter Hängematte 5. Es ist eine wahre Geschichte. Solange ich als Kind in Spießheim war, war die Welt in Ordnung. Später habe ich erfahren, es ist noch fast der Mittelpunkt von Rheinhessen, aber nicht ganz der Mittelpunkt der Welt. Aber sobald ich schon mal nach Alzey kam, ein bisschen weiter, merkte ich, oh, das ist schon schwierig. Da ein kleiner Bauernjunge. Und das hat schon genagt. Dann habe ich irgendwie das Talent, tolle Spitznamen anzuziehen. Wir haben mal in der siebten Klasse was gespielt auf Französisch und seitdem war ich der Vinzenz. Ich fand den Namen schrecklich. Aber entsprechend habe ich mich verhalten, natürlich blieb er mir dann anhaften. Dumm gemacht, aber dann war es passiert. Auf einer christlichen Freizeit hieß ich Dorftrottel. Das hat natürlich den Selbstwert enorm aufgebaut. und im Sommer über mit kurzen Lederhosen rumzulaufen, ein halbes Jahr lang, auch wenn es schon mal ein bisschen kalt war, und im Winter dann mit so 3/4 Lederhosen. Man kannte das Wort cool noch nicht damals. Aber wir wussten alle, was cool ist und was nicht cool ist. Und das war definitiv nicht cool. Zumal immer mehr die Jeansmode aufkam. Und irgendwann habe ich es durchgesetzt, meine erste kaufen zu dürfen. Aber die anderen hatten sie halt schon längst. Also da ist so einiges abgegangen und ich persönlich bin sehr stark in so Tagträume rein und habe mir Dinge anders vorgestellt. Ja, wie könnte das sein? Hätte es eine andere Familie, das würde anders laufen. Und in der Schule habe ich mir da angeboten, immer mal so an der passenden, manchmal auch unpassenden Stelle mal so einen coolen Spruch reinhauen. Das kam auch nicht schlecht, habe ich gemerkt. Ansonsten habe ich mit dem Gitarrenspielen angefangen, wie ja, ein Verrückter teilweise, um mir da was aufzubauen. Einfach so eine Gegenmaßnahme habe ich Gegenmaßnahmen ergriffen. Es gibt einen Mann in der Bibel, den wollen wir uns mal anschauen. Der heißt Jabez. Und der hatte definitiv, auch wenn es nicht so genau drin steht, der hatte Minderwertigkeitsgefühle. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, deswegen ist der auch in die Bibel gekommen, weil das passt überhaupt nicht. Da ist ein Geschlechtsregister und da ist immer schön, ja, der Vater von dem war der und der hieß so und so und dann geht es immer schön weiter. Und auf einmal stehen da zwei Verse von Jabez. Ich verstehe nicht, wie der in die Bibel gekommen ist. Da steht nicht, wer sein Vater war, wer seine Mutter war, steht nicht, wer seine Kinder war. Es passt überhaupt nicht rein. Trotzdem stehen die zwei Verse in der Bibel. Und es fängt eigentlich ganz gut an. Da heißt es nämlich, ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Scheint eine große Zahl gewesen zu sein. Guter Einstieg. Aber es hat eine Vorgeschichte. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb nannte sie ihn Jabez, Schmerzenbereiter. Der Joe guckt mich gerade so an. Joe, wenn du jetzt der Schmerzenbereiter, komm mal her. Schmerzenbereiter, mach mal das oder jenes. Und damals hatte der Name noch viel mehr Bedeutung. Es war wie, du bist das auch. Noch viel mehr als heute. Er war sozusagen dazu verdammt, schmerzensbereiter zu sein. Kein toller Job, oder? Und offenbar hat ihn das ganz schön mitgenommen. Und er hat dann ein Gebet gesprochen, das schauen wir uns später an, aus dieser Verzweiflung heraus. Weil er wusste, ey, ich bin da irgendwo ganz unten. Mein Leben, da kann nicht viel draus werden. Und er hat eine andere Lösung gesucht. Gehen wir zu der Identität. Nochmal einen tollen Psychologen, der Heiner Kolb, er spricht von der Doppelidentität. Und zwar nicht nur das Individuelle, das, was mich als Gerhard Jung, der Joe Bash sitzt halt gerade so schön hier, was ihn ausmacht, was mich ausmacht, sondern auch das Gemeinsame, mein Umfeld. Also das, was meine Identität ausmacht, ist immer beides. Das Besondere an mir, aber auch die Überschneidung. Das, was uns zusammenhält. Wenn wir uns nicht alle irgendwie als Menschen ähnlich sehen würden, wäre es schon komisch. Aber so sind wir alle ein Stück verschieden, aber doch alle gleich. Ich möchte in drei Punkten in diese Identitätssache einsteigen. Der erste Punkt ist Herkunft, Umfeld, Person. Meine Frau und ich haben vor kurzem den Film Lion gesehen. Hat denn jemand gesehen? Lion? Ja, ein paar zumindest. Genau, das handelt von einer wahren Geschichte, beziehungsweise ist nachgespielt. Und das spielte dann so von Anfang der 90er bis 2013 oder so. Ein 5-jähriger Junge steigt in den falschen Zug, schläft ein und fährt vom Norden nach Indien bis nach Kalkutta. Schlägt sich dann Monate da durch, dass er überhaupt überlebt war, schon ein kleines Wunder, hat dann das Glück, von einer australischen Familie adoptiert zu werden, hat dann eine schöne Kindheit und Jugend, aber mit Anfang, Mitte 20 kommt das auf einmal hoch. Ja, das sind meine Adoptiveltern. Wo komme ich denn überhaupt her? Ich habe keine Ahnung. Er konnte sich nicht an das Dorf erinnern, an den Namen mit 5. Er konnte sich an irgendwas erinnern, aber das war falsch, weil er das völlig falsch ausgesprochen hat. Und hat dann 2 Jahre lang fast sich selbst, seine Familie und seine Freundin verrückt gemacht, weil er danach gesucht hat, wo komme ich eigentlich her? Und er war letztendlich über Google Earth, war er dann fündig geworden und kam nicht eher zur Ruhe, bis er in sein Dorf gekommen ist, seine Mutter in die Arme schließen konnte, seine Schwester, die anderen haben wohl nicht mehr gelebt, und Frieden schließen konnte mit seiner Herkunft, wusste, wo kam er her. Identität. Das wird in unserer Gesellschaft immer schwieriger, wenn man in Zukunft bis zu 4 Müttern haben kann. Identität ist wichtig. Wo komme ich her? Was ist mein Umfeld? Was ist meine Familie? Und sich damit dann auch ein Stück zu versöhnen. Mein Prozess war, irgendwann zu akzeptieren. Ich bin ein Spießheimer und ich bin stolz drauf. Gell, Joe? Der kommt auch aus Spießheim. Sich zu versöhnen mit dem, wo man sich erstmal gerieben hat, wo man herkommt. Sagen, das ist in Ordnung so, das ist gut so. Das macht mich aus. Kommen wir zum Zweiten. Ich kann einen Schritt weitergehen. Ich kann mich annehmen als Geschöpf Gottes. Annehmen, dass nicht ich eben mir den Wert gebe, wie der Psychologe das sagte, sondern dass der Wert von woanders kommt. Da ist einer, der hat mich geschaffen, der sagt Ja zu mir und der gibt mir Wert. Der sagt, es ist gut, so wie du bist. Richtig gut. Und das hat auch John Bon Jovi erkannt. Er singt in einem Lied, wenn du aufgeben möchtest und dein Herz dabei ist zu zerbrechen, dann denk daran, du bist perfekt. Gott macht keine Fehler. Lasst das mal auf eurer Zunge zergehen. Du bist perfekt. Gott macht keine Fehler, als er dich gemacht hat. Und deinen Wert bekommst du dadurch, dass er dich gemacht hat und sagt, das ist gut so. Das ist sehr gut so. Und das dürfen wir annehmen. Trotz den Mängeln, die wir vielleicht noch an uns sehen, aber gerade deswegen zu sagen, das sagt einer mit vollem Herzen Ja zu mir. Und wir können einen Schritt weitergehen. Das ist, was Cornelia schon angedeutet hat. Einfach annehmen, dass wir Kind Gottes sind. Nicht nur zu sehen, okay, ich bin irgendwie gemacht und ich bin gut gemacht, sondern ich darf auch in Beziehung treten. Im Johannesevangelium Kapitel 1, da ist davon die Rede, dass Gott eben Mensch wird. Dass er auf unsere Ebene geht, um uns eben von dieser Ebene hochzuheben, uns eine neue Identität zu geben und diesen Schlamassel, den wir eingebrockt haben, wieder in Ordnung zu bringen. Und dann heißt es, dass alle, die ihn eben aufgenommen haben, dass die ein neues Recht haben. Wir lesen es hier mal. Denen, die ihn aufnahmen, gab er die Berechtigung, Kinder Gottes sein zu dürfen. Ganz zu ihm gehören zu dürfen. Zu wissen, ich bin nicht nur irgendwie gemacht und in die Ecke gestellt, sondern dieser lebendige Gott möchte mit mir Beziehung leben. Der möchte ganz eins mit mir sein. Mit dem darf ich mich austauschen. Und dieses Kindsein, wir haben schon vieles davon gesungen, was das bedeutet. Ich greife nochmal ein paar Aspekte auf. Es bedeutet, Zugang zu haben zu Gottes Liebe. Zu diesem Ja, immer wieder neu, weil manchmal, ich vergesse das manchmal, dass Gott so dieses uneingeschränkte Ja zu mir sagt und dass er mich einfach liebt. Immer wieder neu Zugang zur Barmherzigkeit, weil ich Fehler mache, weil vieles nicht so klappt und ich brauche Barmherzigkeit. Zugang zu seinen Möglichkeiten, weil bei mir Grenzen auftauchen. Ich kriege das Leben nicht immer so geregelt. Er gibt mir neue Möglichkeiten und insgesamt Zugang zum Leben, weil Jesus hat gesagt, er ist das Leben selbst. Er ist derjenige, der das Leben verkörpert und in seiner ganzen Breite uns bringen möchte. Und zu diesem darf ich auf meine eigene Art Zugang bekommen. So wie es zu mir passt, wie das Leben zu mir passt, öffnet er mir die Tore. und beschenkt mich. Aber das Größte, es geht nicht nur darum, dass es mir gut geht. Dass ich beschenkt bin, dass ich im Leben schwimme. Sondern wir dürfen teilhaben an etwas Größerem. Und das gibt uns noch viel mehr Identität. Zu wissen, ich darf mitarbeiten. Da ist ein Auftrag. Da ist ein Mehr als ich bin. Das ist schon toll, was mit mir ist. Aber es gibt was viel Größeres. Und daran darf ich teilhaben, daran darf ich mitarbeiten. Daran darf ich so, wie ich bin, mich einbringen. Und dann werden die Gaben und die Fähigkeiten und die Art, die genau ich, die genau du hast, die kommen dann nochmal neu zur Geltung. Weil bestimmte Dinge kannst nur du tun. Bestimmte Dinge auf dieser Welt kannst du nur du tun. Und wir gemeinsam haben den Auftrag, diese Welt ein Stück mehr in Ordnung zu bringen. Und an bestimmten Stellen kann nur ich es und an bestimmten Stellen kannst es nur du. Weil nur du genau die Art hast und weil du nur genau die Beziehungen und ja, das konkrete Umfeld dazu hast. Das ist fantastisch. Teilhaben zu dürfen an etwas Größerem und dadurch in unserer Identität gestärkt zu werden. Kommen wir nochmal zu Jabez. Er war ganz unten und sein Leben war von dem Negativen geprägt. Und er hat zu Gott gebetet. Was hat er denn gebetet? Er sagt, segne mich. Hier unten, ich krieg's nicht hin. Ich brauche Input von dir. Ich brauche diese andere Ebene. Ich brauche Identität und Geschenke von dir. Segne mich. Erweitere mein Gebiet. Mit den zwei Wiesen kann ich weder mich noch schon gar keine Familie ernähren. Ich brauche Lebensraum. Das war wichtig damals, um überhaupt wirklich existieren zu können. Steh mir bei, betet er weiter. Das Leben, ich habe schon gesehen, das ist ganz schön herausfordernd. Ich brauche deine Unterstützung. Und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Das, wo ich eigentlich drauf programmiert bin, anderen zuzufügen. Bitte, lass es aus meinem Leben draußen. Nicht, dass da nichts kommt. Mit Sicherheit kamen da Dinge. Aber dass mein Leben unter einem anderen Vorzeichen steht. Und dass ich Glück und Gutes erfahren kann und es aber vor allem auch weitergeben kann. Und ich bin sicher, dieser Jabez hat das nicht mal so, irgendwann fiel ihm mal das Gebet ein und so abends, oh ja, ich könnte ja mal beten, sondern ich bin mir sicher, der hat es gebrüllt oder zumindest aus dem tiefsten Herzen herausgeschrien. Vielleicht einmal richtig, vielleicht 100 Mal. Und Gott, so heißt es hier ja ganz einfach, hat seine Bitte erhört. Und deswegen wurde er der Angesehensten unter seinen Brüdern. Vielleicht ist dein Gebet ein anderes, weil du von der anderen Sache herkommst. Er kam von diesem Schmerzenbereiter. Deine Sache ist vielleicht eine andere. Du formulierst ein anderes Gebet. Aber entscheidend ist, auf eine andere Ebene zu gehen. Schauen wir noch einen Vers im Neuen Testament an. Wenn wir diesen Schritt tun, unser Leben Jesus anzuvertrauen. Da kommt was Neues in unser Leben rein. Im Korintherbrief heißt es, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, wenn er mit ihm praktisch eins wird, eingefügt wird, dann ist da schon eine neue Schöpfung. Da ist da was ganz Neues entstanden. Und was früher war, in unserem Fall die Minderwertigkeit, die Sorge, die Angst, was wir alles hier schon haben, ist vorbei. Andere Übersetzungen formulieren das ein bisschen anders. Ist am Vergehen, ist am Auslaufen und etwas Neues hat begonnen. Und es ist die Frage, nach was richte ich mich aus? Meine Minderwertigkeitskomplexe oder Gefühle, die ploppen auch ab und zu mal auf. Ich hatte 1,5 Jahre einen schweren Armbruch, jetzt habe ich Knieprobleme und so mein Image von Junggebliebene, der jung heißt, das ist kräftig angekratzt. Ja, weil ich ständig damit so einen Krams zu tun habe und das ploppt da auf. Aber bleibe ich da stehen oder sage ich, nein, ich habe eine neue Identität. Es gibt mehr als das. Da ist was Neues am Entstehen. Ich darf wegschauen von der Minderwertigkeit hin auf diese Identität und hin auf das Leben, das er mir schenken will. Und das ist das Entscheidende. Er will dich, er will uns mit Leben beschenken. Das ist seine Absicht. Und Musikteam kann gerne schon mal vorkommen. Ich lade euch ein, schon mal aufzustehen, und ich möchte noch beten, bevor wir dann sowieso noch mal gleich singen. Und einfach diese drei Punkte mit der Identität in ein persönliches Gebet fassen. Ja, meine Herkunft, dass ich von Gott geschaffen bin und dass ich sein Kind sein darf. Einfach in einem persönlichen Gebet. Und wer möchte, kann an der Stelle, wo es für dich passt, einfach damit einsteigen. Sagen, ja, das bete ich so innerlich mit, so wie es für dich passt. Jesus, vielen Dank, dass du jetzt hier bist. Und danke, dass du mich liebst. Und ich versöhne mich mit meiner Vergangenheit, mit meiner Familie und mit meiner Herkunft. Und nehme das an und sage, es ist gut. Und ich nehme an, dass du mich gut gemacht hast, dass du Ja zu mir sagst. Und ich möchte auch dich ganz neu zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal einladen, in mein Leben zu kommen und mir diese neue Identität, diese neue Schöpfung zu geben, dass ich das Leben leben kann, wie es gut ist, dass ich die beste Variante von mir leben kann mit deiner Hilfe. Vielen Dank, Jesus. Amen.